Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Willkommen in der kürzesten Nacht des Jahres. Wie wäre es eigentlich mal mit was Neuem? Wie wäre es mit der ersten EU-Kommissionspräsidentin? 16 namhafte europäische Schriftstellerinnen fordern genau das, eine Frau auf diesem Posten. Mit der Initiatorin sprechen wir gleich. Dann wollen wir wissen, wie das Jüdische Museum in Berlin aus der Krise finden will. Wir eröffnen ein Festival mit afrikanischem Theater und Performance in Köln. Dann interessiert uns Polizeigewalt als Thema im Guggenheim Museum in New York. Und wir graben eine seltene Barockoper aus, die es verdient hat. Wichtige Jobs sind noch zu vergeben an der Spitze der Europäischen Union. EU-Kommissionschef zum Beispiel. Die drei Spitzenkandidaten Manfred Weber, Franz Timmermans und Margrethe Vestager haben kaum mehr Chancen, auch wenn Manfred Weber ja offenbar nicht aufgeben will. Die EU-Staatschefs konnten sich jedenfalls bisher nicht einigen auf einen Namen. Ja, man könnte sagen, zumindest eine der dreien ist eine Frau, ist für die männerdominierte Europäische Union schon mal ein Zeichen. Und was meinte sie kurz nach der Wahl?
In my experience, you never get anything if you don't ask for it.
Also wer nicht fragt, der bekommt auch nichts. Und 16 europäische Schriftstellerinnen gehen jetzt an die Öffentlichkeit und schreiben in einer Resolution, eine Präsidentin der Europäischen Kommission, das brauchen wir. Dieses Mal muss es eine Frau sein, es ist Zeit. Und Initiatorin dieser Petition ist Jagoda Marinic. Ihr aktuelles Buch heißt übrigens Sheroes, neue Heldinnen braucht das Land. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Ja, also auch wenn die Chancen seit dem EU-Gipfel gestern Abend ja eher gesunken sind, aber es gibt nun mal eine Frau, die es zumindest theoretisch werden könnte. Wir haben sie gerade schon kurz gehört, Margrethe Vestager, Liberale aus Dänemark. Ist das auch eine Parteinahme für Sie persönlich?
Darüber haben wir lange nachgedacht, gemeinsam mit meiner Co-Initiatorin Janne Teller, ob wir jetzt uns für eine im Besonderen aussprechen sollten, eben für Frau Vestager, oder ob wir ein Plädoyer für die Frauen an sich geben wollen. Und wir haben uns für Letzteres entschieden. Wenn wir jetzt heute die Entwicklungen sehen, war das auch eine kluge Entscheidung. Uns geht es tatsächlich darum, dass die Entscheider in der Europäischen Union jetzt mal die Augen aufmachen und sich klar machen, wenn Posten besetzt werden, dann möchte die eine Hälfte Europas, die Frauen, eben auch Frauen in diesen Spitzenpositionen sehen. Denn wenn man sich die Geschichte dieser ganzen Ämter ansieht, dann mangelt es da deutlich und gehörig an Frauen.
Hm. Sehen Sie noch andere Frauen neben Margrethe Vestager, wenn Sie sich für sie nicht persönlich einsetzen wollen, die noch in Frage kämen, zum Beispiel als Kommissionspräsidentin?
Na, Christine Lagarde ist ja jetzt ins Gespräch gekommen, sozusagen für die zweite Runde. Wir wollten tatsächlich nochmal die Frauenfrage als solche thematisieren, weil das ja meistens nicht schick ist. Man sagt, wir wollen nicht quotieren. Aber wir haben uns dann mal auch gemeinsam mit der Frankfurter Rundschau, die unseren Aufruf gedruckt hat, Gedanken gemacht, wie das aussah in der Vergangenheit. Und wir hatten tatsächlich von 30 Parlamentspräsidenten nur zwei Frauen. Wir hatten seit 67 14 europäische Kommissionen. All diesen Kommissionen standen Männer vor, zuletzt Jean-Claude Juncker, die Europäische Zentralbank, alles Männer. Der Europäische Gerichtshof wird seit seiner Gründung 52 nur von Männern angeführt. Das heißt, uns ging es tatsächlich jetzt nochmal darum zu sagen, ist euch bewusst, dass die andere Hälfte Europas Frauen sind und dass auch dort geeignete Kandidaten sein müssen. Wir haben gerade ein bisschen die Sorge, dass dieser Satz bei gleicher Qualifizierung wird die Frau gerne übersehen, sich durchsetzen könnte.
Also geht es Ihnen vor allem um Gerechtigkeit? Oder geht es auch darum, dass eine Frau sich mehr für Gleichberechtigung einsetzen könnte?
Es geht uns um gleiche Teilhabe und es geht um Demokratie. Also wir haben eine Krise der Demokratie in weiten Teilen Europas. Wir haben autoritäre Herrscher, denen sich die künftige Kommissionspräsidentin auch sozusagen die Stirn bieten wird müssen. Und wir erhoffen uns, dass die Repräsentation von Frauen auch nochmal ein zeitgemäßeres Bild dessen abgeben wird, was Europa ist und wo wir heute stehen.
Aber geht es da um den Symbolcharakter, an der Spitze dieser Kommission eine Frau zu haben? Oder geht es tatsächlich darum, dass eine Frau sich eben auch darum kümmert, dass Frauen einfach gleichberechtigt behandelt werden und eben zum Zuge kommen können?
Nein, wir sagen ganz klar, es geht uns darum, dass die Qualifikationen der Frauen in Europa anerkannt werden. Es gibt ja fähige Frauen. Frau Mogherini war in der Vergangenheit sehr sichtbar. Uns geht es einfach darum, dass die Europäische Union künftig eben auch, so wie Frau Merkel für Deutschland, Frauen hat, die mitgestalten. Es geht uns um die Demokratiefrage. Und wenn wir von einer Diversifizierung sprechen, wir brauchen auch viel mehr Minderheiten in Europa. Wir müssen auch dieses Europäische Parlament letztlich in das 21. Jahrhundert, ins Jahr 2019 kriegen.
Was ist Ihre Erfahrung? Kümmern sich Frauen an der Spitze wichtiger Institutionen wirklich mehr um Frauen?
Es gibt Studien, dass sie zumindest eine andere Art des Führens anbringen in die Institutionen. Das heißt, ist aber keine Regel. Wir hatten Margaret Thatcher. Margaret Thatcher ist das Gegenteil. Hier geht es uns tatsächlich darum, dass wir sagen, es ist Zeit. Der Aufruf heißt ja auch It's Time, dass wir von Parität sprechen, dass wir davon sprechen, dass Demokratie leisten muss, dass so viele wie möglich eben auch in politischer Repräsentation Verantwortung übernehmen können. Und wir sind mit Deutschland da sozusagen im unteren Schlusslicht. Wir haben irgendwelche 36% und
das war mal besser, ne?
Ja, es war mal besser.
In der Legislaturperiode davor. Ja. Mhm. Nun sind es ja 16 europäische Schriftstellerinnen, alles Frauen, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob sich schon Männer angeschlossen haben. Also Eva Menasse ist zum Beispiel dabei, Slavenka Drakulic. Haben Sie auch Männer angesprochen oder erwarten Sie gar nichts mehr von denen?
Nein, Sie haben Heroes erwähnt, gesagt, wir müssen die Männer mitnehmen. Aber in diesem Fall fanden wir das Signal richtig. Wir streben eigentlich auch an, bis zum nächsten EU-Gipfel wirklich aus jedem europäischen Land eine Schriftstellerin zu haben, die sich neben ihrem schriftstellerischen Schreiben auch mit politischen Fragen beschäftigt. Sie haben es gesagt, für Österreich Eva Menasse, für Finnland Sophie Oksanen, Slavenka Drakulic, also auch Denkerinnen, die sehr viel mit Gesellschaft tun und Erzählerinnen. Und wir hoffen natürlich auch nochmal die Intellektuellen anders in diese Debatte hineinzubringen. Macron hat ja angeblich großes Interesse daran, wo Intellektuelle stehen und die Bürgerinnen und Bürger zu animieren, sich zu fragen, sind da eigentlich ja Menschen wie du und ich da? Das heißt Männer, Frauen oder auch andere Minderheiten. Frauen sind aber keine Minderheit. Auch das schreiben wir in unserem Open Letter. Frauen sind keine Minderheit und wir wollen endlich gleichberechtigt repräsentiert werden.
Ja, Goda Marinic, die Schriftstellerin mit ihrem aktuellen Buch übrigens Sheroes, neue Heldinnen braucht das Land, so heißt es, die sie also einsetzt mit 15 weiteren europäischen Schriftstellerinnen für eine EU-Kommissionspräsidentin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das wichtigste jüdische Museum der Republik. In einer Krise, das in Berlin nämlich. Es geriet in einen politischen Streit um das Verhältnis zu der israelfeindlichen Boykottbewegung BDS. Und es ging um die Frage, wer hat welchen Einfluss auf dieses Museum? Darf etwa die israelische Regierung mitreden? Der Direktor trat zurück und nun sind die Gremien gefragt, wie es weitergeht. Christiane Habermals nach der Sitzung des alles entscheidenden Stiftungsrats.
Das Gebot der Stunde hieß Schadensbegrenzung. Auf seiner gestrigen Krisensitzung einigte sich der Stiftungsrat des Jüdischen Museums erst einmal darauf, Zeit zu gewinnen. Das Museum soll zunächst ein Jahr lang kommissarisch geleitet werden, bis eine Findungskommission einen Nachfolger für das angeschlagene Museum gefunden hat. Am liebsten eine Frau soll es sein und auf jeden Fall eine Person jüdischen Glaubens. Und Kulturstaatsministerin Monika Grütters stellte klar, dass das Museum als Kultureinrichtung unabhängig von jedem politischen Einfluss bleiben müsse. Eine Ansage, die freilich erst kam, als das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Denn das Jüdische Museum droht, von der Politik zerrieben zu werden. Und die Kritik an Grütters wird lauter, sie habe sich nach Beschwerden der israelischen Regierung und des Zentralrates über angeblich zu Israel kritische Ausstellungen und Programmbeiträge mit Gästen, die dem BDS nahestünden, nicht ausreichend hinter Direktor Peter Schäfer gestellt. Das Museum müsse wieder jüdischer werden, forderten dagegen die Kritiker um Ellen Posener und den Publizisten Michael Wolfsohn. Und schon gar nicht gehe es, dass das Museum Antizionisten und Antisemiten ein Forum biete. Zurücktreten musste Schäfer schließlich wegen eines Tweets, in dem das Museum einen kritischen Diskussionsbeitrag zum BDS-Beschluss des Bundestages verlinkt hatte.
Das ist meines Erachtens ein gravierender Versuch, Meinungsfreiheit zu blockieren und zu beschneiden. Und darüber hinaus ist dieser Fall auch ein Fall, wo man sich fragen muss, wer hat die Deutungshoheit, wenn es um die Präsentation des Judentums geht. Also ist Israel hier stellvertretend für das Judentum immer da oder ist die Meinung der israelischen Regierung oder der Israelis nur eine Meinung unter vielen?
Erklärte der israelische Historiker Moishe Zimmermann. Gemeinsam mit dem früheren israelischen Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, hatte er gestern im Tagesspiegel unter dem Titel »Wer bestimmt, was jüdisch ist?« einen Artikel veröffentlicht, in dem beklagt wurde, die deutsche Politik und Gesellschaft lasse sich, geprägt durch die deutsche Schuld am Holocaust, von der israelischen Politik Denkverbote auferlegen. Dies sei eine gezielte Strategie der israelischen Regierung.
Man hat ja hier nicht nur den Ministerpräsidenten Netanyahu, der direkt mit Frau Merkel korrespondiert. Es gibt ein Ministerium für strategische Angelegenheiten, es gibt ja wahrscheinlich das Außenministerium und die alle bemühen sich heute viel aggressiver als früher, darum, dass so eine Bewegung wie die BDS-Bewegung, die Boykottbewegung gegen Israel, eigentlich im Keime erstickt wird, mindestens nicht an die Öffentlichkeit herankommt in Amerika, in England, aber auch nicht in Deutschland.
Die von Palästinensern gegründete Bewegung BDS teilt die Geister. Sie ruft aus Protest gegen die israelische Siedlungs- und Besatzungspolitik zum Boykott israelischer Waren auf und stört weltweit Veranstaltungen, in denen israelische Künstler auftreten. Er wurde vor kurzem vom Deutschen Bundestag in einem Beschluss als antisemitisch verurteilt. Projekten und Veranstaltungen, die den BDS unterstützen, soll jegliche Förderung entzogen werden. Das Museum hatte in seinem Tweet auf einen Artikel verwiesen, in dem sich 240 israelische Wissenschaftler, darunter renommierte Holocaust-Forscher, gegen den Bundestagsbeschluss positioniert hatten. Eine pauschale Stigmatisierung sei problematisch, heißt es in dem Text. Eine Unterstützung des BDS sei von der Meinungsfreiheit gedeckt. Auch die israelische Schriftstellerin Lissi Doron mahnte, es sei an der Zeit, dass Deutschland gegenüber Israel zu einem neuen Diskurs finde. Der Holocaust dürfe nie vergessen werden, aber der Blick allein auf die Vergangenheit reiche nicht mehr aus, um die Krise der Demokratie und die liberalen Werte, die vielfältigen Angriffe auf die Meinungsfreiheit in Israel und in vielen anderen Ländern abzuwehren.
So I think that we are in a hurry.
Ich denke, wir haben nicht viel Zeit. Und in Deutschland denkt man immer noch zu langsam. Man will sicher sein, in Bezug auf Israel und das Judentum keinen Fehler zu machen. Ich denke, das Jüdische Museum kann und muss dazu beitragen, diesen neuen Diskurs zu entwickeln und neue Grenzen abzustecken.
Die Zukunft des Jüdischen Museums in Berlin. Christiane Habermals warf schon mal einen Blick nach, ja, den sehr krisenhaften Tagen. In diesem Museum, Deutschlandfunk Kultur, Fazit, die Kultur vom Tage. Und wir gehen nach Köln zu einem afrikanischen Kunstfestival mit dem Titel Afri-Cologne. Da geht es um Theater, Tanz, Performance, Musik, Literatur aus Afrika oder zumindest dort verwurzelt. Es geht auch um die Überwindung von Klischees und es geht auch um einen Kampf gegen koloniale Muster, die ja bis heute zum Teil noch wirken. Heute Abend wurde es eröffnet, mit dabei auch bei diesem Festival Achille Mbembe, berühmter Philosoph und Historiker aus Kamerun, einer der wichtigsten afrikanischen Stimmen in der postkolonialen Debatte. Er war in den letzten Tagen mit diversen Vorträgen und Gesprächen dabei und wir haben ihn getroffen und ihn auch gehört.
Afrika ist nicht nur die Geschichte des Kolonialismus. Die Geschichte dieses Kontinents ist viel länger und reicher. Uns sollte es jetzt darum gehen, die Welt als gemeinsames Projekt neu aufzubauen.
Achille Mbembe also in Köln im Rahmen des Kunstfestivals Afri-Cologne. Und für uns beobachtet dieses Festival Dorothea Markus. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Heute Abend ging es ja los mit einem Tanzstück aus Nigeria von Kudus Onikeku, A Spirit Child, auf der Grundlage des Romans Die hungrige Straße von Ben Okri, der den Booker Prize dafür bekommen hat. Was war da zu sehen?
Es sind eine Art von 7 Galgen sind auf der Bühne und der Tänzer, das ist auch der Odus Onikeku selber, versucht sozusagen sich durch verschiedene Transformationen ins Leben zu zwischen Leben und Tod sozusagen tänzerisch zu wechseln. Das ist so eine Art von Geisterbeschwörung mit viel Musik. Es ist auch eine Art von Konzert. In Spirit Child geht es ja, in dem Roman geht es ja eigentlich darum, dass ein junger Asaro, der Welt der Geister angehört und eines Tages beschließt, sich unter die Menschen zu mischen und dann explizit in eine arme afrikanische Familie geht und ständig nach Antworten auf existenzielle Fragen sucht. Warum bin ich hier? Warum bleibe ich hier? Und das wird so tänzerisch ausgedrückt. Man muss sagen, es ist eine Uraufführung. Die nigerianischen Künstler waren in den letzten Tagen vor Ort und haben sozusagen die Endproben in Köln gemacht. Und das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen ein Risiko. Man merkt schon, dass der Abend noch nicht ganz fertig ist. Er ist so ein bisschen langatmig, ein wenig dicht. Es sind 4 Männer auf der Bühne. Es ist sehr so ein bisschen Manspreading, laut. Und es ist noch nicht so gut erkennbar, was eigentlich damit gesagt werden will.
Nun ist es ja auffällig auch bei diesem Festival, weil Sie gerade sagen, dass ein Teil der Arbeit dann auch in Köln sozusagen fertig gemacht wurde, in Deutschland fertig gemacht wurde, dass es schon begann woanders, dass dieses Festival Afri-Cologne sehr stark von Co-Produktionen dominiert wird. Ne? Also früher waren es ja mehr tatsächlich eigenständige Produktionen aus Afrika und jetzt wird sehr stark co-produziert. Wie kommt's?
Das ist tatsächlich wohl auch in diesem Jahr dem Geldproblem geschuldet. Also das Festival hat, glaube ich, mal eben 50.000 Euro weniger zur Verfügung. Das liegt einfach daran, dass turnusgemäß die Bundeskulturstiftung nicht mehr weiter fördern konnte aufgrund ihrer Statuten. Man kann das natürlich umwerten, weil es ist auch ein bisschen Programm. Es kommt so ein Morgen, so ein großes Symposium zu dem Thema, wie man jenseits des ökonomischen Machtgefälles eigentlich zwischen europäischen und afrikanischen Künstlern zusammenarbeiten kann, auf der berühmten Augenhöhe. Denn generiert eben das ökonomische Machtgefälle, was immer da ist, eben auch ein künstlerisches. Und verschiedene Produktionen versuchen tatsächlich, oder Co-Produktionen versuchen genau formal darauf eine Antwort zu finden. Zum Beispiel die belgische Gruppe The Boy Toys. Die bestehen aus westafrikanischen Fußballern, also jungen Männern, die einst eingewandert sind, um hier das große Glück als Profifußballer zu finden. Es hat dann aber nicht ganz gereicht. Das ist ja ein ganz reelles, prekäres Schicksal, das sie ereilen kann. Und jetzt machen sie eine sehr coole Performance. Das heißt, Reverse Colonialism. Vielleicht können wir da mal ganz kurz reinhören.
You don't want me to be happy?
Yes.
Say yes.
Yes.
Say yes.
Yes.
Say yes.
Do you want him to attain his dreams? Say yes.
Yes.
Say yes.
Yes.
Do you want me to own a big house?
Yes.
Do you want me to own a house?
Yes.
Say yes.
Yes.
Say yes. Do you want him to have a place where he can call home?
Yes.
Say yes.
Yes.
Say yes.
Yes.
Say yes.
Yes.
Say yes.
Do you want me to be in a place where I don't need to wait for 7 years before I go see my family?
Da geht es offenbar sehr stark um Heimat, ne? Also der Letzte ruft dann, ob er nicht einen Ort finden kann, in dem er nicht 7 Jahre warten muss, bevor er seine Familie sieht, oder auch darum, ein Haus zu besitzen. Also ist es
ja,
Heimat?
Ja, nur der Trick an diesem Abend ist, dass das Publikum selber, es wird sozusagen der Spieß umgedreht, es wird versucht, behauptet, dass man jetzt einen europäisch-afrikanischen Staat gründet und das Publikum darf entscheiden, wo er denn eigentlich stattfinden soll, wo er sein wird, meinetwegen im Maghreb oder in vielleicht gar in Frankreich oder Ostdeutschland. Es ist tatsächlich eine Art von sehr powervoller Utopie, die mithilfe des Publikums hier gegründet wird, und es wird wirklich argumentativ der Spieß umgedreht. Ironischerweise ist es genau das Gegenteil von dem, oder genau das Gleiche, was der Afrika-Beauftragte Günter Noke letztlich sehr stark angefeindet in einem Interview aufgeworfen hat, dass man eine Art von Flüchtlingsstaat irgendwo gründet. Hier wird das spielerisch witzig, leicht zynisch, aber eben auch doch letztlich kräftig utopisch behauptet.
Reverse Colonialism, also diese Produktion, Dorothea Markus, abschließend noch vielleicht auch in aller Kürze. Worauf freuen Sie sich noch bei den nächsten Festivaltagen in Köln?
Ich freue mich darauf, dass die Schwester von Thomas Sankara zu Gast ist. Der ist eine Schauspielerin. Thomas Sankara ist westafrikanischer Nationalheld, ein Vordenker in Ökonomie und auch Demokratie. Die ist mit ihrer eigenen Arbeit da, von Aimé César, fälliges Wort, ein sehr starkes Empowerment, dass man Afrika nicht immer als Opfer sehen soll, sondern wirklich als kräftiges, kräftige Möglichkeit, ziviles Engagement auch zu machen. Das kommt dann wieder sozusagen an die Worte von Achille Mbembe heran, der sagt, natürlich muss man Kolonialismus mitdenken. Es wäre schlimm, es nicht zu tun. Man muss die Verbrechen benennen, aber letztlich geht es darum, über sie hinauszugehen und zivilgesellschaftlich, gemeinschaftlich in Kommen sozusagen an die Herausforderungen der Zukunft, klimatisch etc. heranzugehen.
Und da schließt sich wieder der Kreis zu diesem berühmten Philosophen und Historiker aus Kamerun, der ja auch gerade in Köln ist und auch zumindest indirekt bei diesem Afrikolon, diesem afrikanischen Kunstfestival, das heute Abend eröffnet wurde und das bis zum 30. Juni dort in Köln zu erleben ist. Vielen Dank, Dorothea Markus.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Nora Hofbauer.
Die Journalistin Wiebke Bruns ist im Alter von 80 Jahren gestorben. 1971 präsentierte Bruns als erste Nachrichtenmoderatorin in der Bundesrepublik die Heute-Nachrichten des ZDF. Für die Journalistin zunächst nichts Besonderes, erzählte sie im Deutschlandfunk Kultur.
Und ich war weder aufgeregt, noch hatte ich das Gefühl, es sei irgendwas Besonderes. Ja, das änderte sich dann, als ich die Reaktionen begriff, die da kamen, vor allen Dingen von Frauen. Frauen haben sich das Maul zerrissen, meinetwegen. Und fanden, ich sollte gefälligst bei Mann und Kindern bleiben. Da gehörte ich hin. Und was ich denn da überhaupt erzählte und ob ich die leiseste Ahnung davon hätte, was ich da erzählte, könne ja nicht sein, dass ich das verstehe. So war das.
Es sei wichtig gewesen, dass eine Frau die Männerdomäne durchbrach, sagt Fernsehjournalistin Maria von Welser im Deutschlandfunk Kultur.
Das war erstaunlich, das war beeindruckend, das war mutmachend für alle anderen Frauen, die danach auch den Mut hatten oder das Interesse hatten, vor der Kamera Nachrichten zu kommunizieren. Ich habe sie natürlich dann immer wieder gesehen und mich immer furchtbar aufgeregt, wenn Männer ausschließlich über ihr Äußeres sprachen.
Schon nach 2 Jahren beendete Bruns ihre Arbeit beim ZDF. Sie arbeitete unter anderem für den WDR und ging für das Magazin Stern als Nahostkorrespondentin nach Israel. Im Streit um die Herausgabe des Welfenschatzes zieht die Stiftung Preußischer Kulturbesitz vor den obersten Gerichtshof der USA. Die Stiftung hat den Schatz seit der Nachkriegszeit in ihrer Obhut. Die Nachfahren jüdischer Kunsthändler gehen davon aus, dass der Schatz ihren Vorfahren von den Nazis abgepresst wurde. Die Erben klagten vor einem Gericht in Washington. Die Stiftung will nun beim obersten Gericht erreichen, dass die Klage als unzulässig abgewiesen wird. Um den Schatz wird schon seit rund 10 Jahren juristisch gestritten. Der Welfenschatz umfasst kostbare Altaraufsätze, Schmuckkreuze und Schreine aus dem Braunschweiger Dom. Die Goldschmiedearbeiten aus dem 11. bis 15. Jahrhundert gelangten 1671 in den Besitz des Welfenhauses. Der Frontmann der Rockband Pink Floyd, David Gilmour, hat seine Gitarrensammlung für einen guten Zweck versteigert und damit Rekordpreise erzielt. Insgesamt seien bei der Auktion von 126 Gitarren 21,5 Millionen Dollar zusammengekommen, teilte das Auktionshaus Christie's mit. Noch nie sei eine Sammlung von Musikinstrumenten für so viel Geld versteigert worden. Bisheriger Rekordhalter sei der Musiker Eric Clapton gewesen, der seine Sammlung für rund 12,5 Millionen Dollar versteigert habe. Den Erlös will Gilmour der Klimaschutzorganisation Client Earth spenden.
Nora Hofbauer mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Jetzt direkt an den Central Park, in eines der berühmtesten Kunstmuseen der Welt. Im Guggenheim wird seit heute eine aufsehenerregende Ausstellung über Jean-Michel Basquiat gezeigt. Und im Zentrum steht ein Gemälde, das Polizeigewalt an Schwarzen thematisiert. Max Böhnl hat sich für uns umgeschaut.
Schrill, postmodern, neoexpressionistisch und mehrdeutig. Unter diese Kategorien wird die New Yorker Kulturikone Jean-Michel Basquiat gemeinhin subsumiert. Dem scheint der Kunstmarkt seit seinem Tod 1988 recht zu geben. Fast eine halbe Milliarde Dollar haben Sammler ausgegeben, um an Basquiats Werke zu kommen. Doch er schuf auch Kunst, die nicht so leicht zu verdauen ist. Defacement, The Death of Michael Stewart, ist solch ein Ausnahmegemälde. Es war bis heute weitgehend unbekannt. Es thematisiert in den typisch basquiatschen einfachen Pinselstrichen und in leuchtenden Farben den Tod des jungen Afroamerikaners Michael Stewart, eines Graffiti-Künstlers, im Jahr 1983 im Gewahrsam der New Yorker Polizei. 2 erhobene Knüppel in den Händen von 2 Polizisten, zwischen ihnen ein schwarzer Körperklumpen. Darüber hat Basquiat das Wort Defacement gepinselt, was so viel wie Entstellung, Verunstaltung oder auch im Kontext betrachtet zu Brei geschlagen bedeutet. Die Kuratorin der Ausstellung, Jadria Labouvier, erläutert den Unterschied zu allen anderen Werken von Basquiat.
It's devoid of majesty, you know, the crown, if one wants to consider it.
Es enthält keinerlei Erhabenheit, keine Krone, wie sonst in seinen Bildern. Überhaupt keine edlen Aspekte schwarzer Geschichte, wie sie bei ihm sonst eine Rolle spielen. Er stellt ganz im Gegenteil die Gewalt in den Vordergrund. Michael Stewart wurde ja mit Schlagstöcken traktiert. Das ist auf dem Bild deutlich zu sehen. Das typische C für Copyright, das Basquiats Markenzeichen ist, hat er auch hier untergebracht. Aber es steht nicht nur für Michael Stewart, sondern für die Wiederholung, das Copyright, der Gewalt gegen schwarze Körper.
violence towards black bodies, which Basquiat would have known about.
Michael Stewart war im Herbst 1983 beim Graffiti-Sprühen im New Yorker East Village von der Polizei festgenommen und schwer misshandelt worden. Er fiel noch in der Nacht ins Koma und starb 2 Wochen später. Die verantwortlichen Polizisten wurden angeklagt und nach einem gerichtlichen Vergleich mit der Familie des Verstorbenen wieder freigesprochen. Aber für Basquiat, der unmittelbar von dem Fall erfahren hatte, war von Anfang an klar, dass es sich um Polizeifolter handelte. Er malte das Bild in den Tagen nach Stewarts Festnahme, und zwar an eine Wand im Atelier seines engen Freundes, des berühmten Künstlers Keith Haring. Das fand die Kuratorin Chaudhrya Labouvier heraus.
Michael Stewart died September 28th, and I think and Keith Haring.
Michael Stewart starb am 28. September. Keith Haring kam am selben Tag aus Sao Paulo nach New York zurück. Aber erst am nächsten Tag sprach sich der Tod von Michael Stewart in der Stadt herum. Basquiat muss es also zwischen dem 29. September und 5. Oktober gemalt haben.
Die Effacement, The Death of Michael Stewart, enthält nichts, was Basquiats Werke sonst auszeichnet, etwa alchemistische Symbole, Chiffren und mythologische Referenzen, oft mit Verweisen auf afroamerikanische und afrikanische Kulturen. Das einzige Quellenmaterial, auf das er sich stützte, war ein Poster, das zu einer Demonstration gegen Polizeigewalt aufrief. »It could have been me«, sagte Basquiat damals erschüttert, »das hätte ich sein können«, bevor er sich ans Werk machte. Keith Haring entfernte das Bild ein Jahr darauf von seiner Studiowand, befestigte es in einem bronzefarbenen, barocken Rahmen und hängte es über sein Bett. Zu keiner Zeit stand es zum Verkauf, es war nur wenigen bekannt. Chaudhrya Labouvier, die seit 4 Jahren Nachforschungen betreibt, hält das Gemälde Basquiats für sein intimstes Bild. Denn damit hebe er die Verletzlichkeit von schwarzen Körpern statt schwarzer Maskulinität hervor. Außerdem sei von ihm kein Werk bekannt, das so konkret auf ein Tagesereignis eingeht oder ein Tagesereignis nachbildet. Um Basquiat und seinem Wirken gerecht zu werden, sei deshalb ein neuer Blick nötig, meint sie.
I think his work had
Sein Gesamtkunstwerk ist von Tiefgründigkeit geprägt. Dass er so erfolgreich war, wird oft auf das Glück des Dummen zurückgeführt, etwa auf seine Freundschaft mit Andy Warhol oder Keith Haring. Aber das ist falsch, denn in jeder seiner Arbeiten finden sich so viele tiefe Gedanken, so viele Facetten.
Das Gemälde von Jean-Michel Basquiat war bisher nur wenige Male und ohne Einordnung in kleinen Ausstellungen zu sehen, während die Kommerzialisierung von Basquiats Werk voranschritt. Das Guggenheim-Museum trägt mit Defacement an prominenter Stelle, so ist zu hoffen, zu einer Korrektur der herrschenden Basquiat-Wahrnehmung bei.
Das Guggenheim in New York also mit Basquiat und das bis November zu sehen. Max Böhnl war für uns schon da. Und jetzt geht es uns um den Chef, der hier noch selber kocht. Und zwar alles, Autor, Regisseur und Bühnenbildner in einem. Roland Schimmelpfennig, einer der großen Namen des deutschen Theaters. Früher meist von anderen inszeniert, zum Beispiel von Jürgen Gosch. Aber heute Abend in Stuttgart hat er alles selber gemacht bei seinen 100 Songs.
2 gute Songs hintereinander im Radio, das ist die Welt. Life on Mars zum Beispiel. Life on Mars. Oder was von den Beatles? Von den Beatles.
She's got a ticket to rock hard.
Oder was von R.E.M. Jemand lacht auch
really.
Ja, das ja, das ist doch egal. Das ist eben mein Geschmack.
Eine Szene aus Roland Schimmelpfennigs 100 Songs heute Abend in Stuttgart zu erleben. Für uns kommt aus dieser Premiere Christian Gampert. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Wir haben jetzt schon gehört, Beatles, R.E.M., David Bowie. Was sind das für 100 Songs?
Die 100 Songs, die angekündigt werden, sind so biografische Lebenserinnerungen, die die Menschen dieses Stücks mit sich herumtragen. Wir sind ja alle geprägt von Popmusik, die für uns irgendwann mal biografisch wichtig war. Und wir treffen hier 6 Schauspieler, die sehr viele Rollen spielen in einer Situation 4 Minuten vor der Explosion, vor dem Terroranschlag. Diese 4 Minuten werden in immer neuen Varianten durcherzählt und diese Lieder spielen eine große Rolle dabei, weil die Menschen sich an das erinnern, was ihnen wichtig war in ihrem Leben, und die Musik ist da scheinbar etwas Prägendes.
Also offenbar gefrorene Zeit, wenige Minuten vor einer Katastrophe?
Genau. Also das ist ja ein Prinzip, ein dramaturgischer Trick, den Roland Schimmelfein nicht schon öfter angewendet hat, eigentlich die ganzen letzten Jahre. Am besten eigentlich in dem Stück Das fliegende Kind, wo eben der Unfall, der Tod eines Kindes auch in diesen letzten Sekunden erzählt wird. Hier geht es um einen Terroranschlag an einem Bahnhof. Es gibt eine Hauptfigur, die Kellnerin Sally, die eine Kaffeetasse fallen lässt und mit dem Zerspringen dieser Kaffeetasse explodiert dann der Zug, in dem diese ganzen Menschen sitzen, von denen wir den Abend über etwas erfahren.
Was sind das für Personen, für Figuren? Sie haben schon erwähnt, im Zentrum stehen einige, eine Kellnerin zum Beispiel.
Wer ist ja, noch da? Es gibt eine ganze Reihe von Figuren. Das ist aber auch schon der Nachteil des Stücks, dass es viel zu viele Figuren gibt, die von 6 Schauspielern verkörpert werden, die übrigens das sehr gut machen, muss ich sagen. Ich finde auch das Stück beim Lesen eigentlich hochinteressant, weil es einen tollen Rhythmus hat und so liturgisch vorgeht mit diesen Kurzsätzen. Es gibt einen Mann, der eine Tasche abstellt in einem Zug, höchst verdächtig. Es gibt einen Mann, der den Koran liest, einen Mann, der am Bahnhof wohnt. Es gibt einen alten Mann, das junge Mädchen, das sich bewerben will, als eine Friseurlehre zu machen. Es gibt ein zerstrittenes Paar, ein fremdgehendes Paar. Es gibt eine Stripperin, es gibt ein Studentenpärchen und so weiter. Und mit der Zeit merkt man dann, wenn die Schauspieler immer wieder andere Rollen spielen und immer von den Sachen erzählen, die sie jetzt gleich tun werden. Das ist ja das Prinzip bei Schimmelpfennig, dieses distanzierte, epische Theater, dass dort doch sehr viele Klischees verhandelt werden. Also es ist ein bisschen wie in so einem Schauspieler-Workshop, wo die Schauspieler sich zeigen können, immer neue Rollen spielen können, aber das Problem ist, dass wir es ja mit einem ganz ernsten Untergrund zu tun haben. Das sind Leute, die die letzten 4 Minuten ihres Lebens erleben. Was machen die da? Könnte man da nicht mal zum Punkt kommen?
Ja, das heißt, hätte vielleicht noch einen anderen Regisseur gebraucht. Ich meine, Roland Schimmelpfennig in diesem Fall ist er ja alles in einem, ne? Autor, Regisseur und Bühnenbild, ne?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ein anderer Regisseur das so viel besser gemacht hätte. Bislang hat es ja oft der Stuttgarter Intendant Burkhard Kosminski inszeniert. Jetzt hat er den Autor selber inszenieren lassen. Ich glaube, das gibt sich nicht viel. Ich glaube, das Problem liegt in der Struktur des Stücks, das immer um denselben Punkt herumkreiselt, aber nicht richtig dahin gehen will, wo es wehtut, nämlich zum Terror, zum Leid. Weil wir erfahren von diesen Figuren immer nur sehr wenig und sehr Oberflächliches und sind einfach nur Klischees, die da schauspielerisch ganz virtuos exekutiert werden. Aber wir kommen nicht dahin, wo es weh tut und wo wirklich verhandelt wird, warum will denn da einer den Zug in die Luft sprengen? Und was haben diese Leute denn für eine Chance, dem zu entkommen? Sondern Schimmelpfennig weicht dann aus und sagt, ach, war doch alles nicht so schlimm, die Tasse wird noch aufgefangen im letzten Moment, ist noch mal gut gegangen und jetzt geht nach Hause und freut euch.
Christian Gabbert, also enttäuscht, kommt aus dieser deutschen Erstaufführung von Roland Schimmelpfennigs neuem Abend in Stuttgart am Schauspiel dort zu sehen. 100 Songs. Und wechseln jetzt zumindest auch den musikalischen Stil, denn dort ging es ja, wir haben es gehört, zum Beispiel um die Beatles und R.E.M. und David Bowie. Jetzt gehen wir in das Wien des frühen 18. Jahrhunderts zu Johann Joseph Fox.
Oh!
Veronica Piccinini. Heute zu erleben in Graz bei Styri Arte, dem Festival für alte Musik, das eröffnet wurde mit einer sehr seltenen Barockoper, eben aus dem frühen 18. Jahrhundert, von Johann Joseph Fuchs, Daphne in Lauro. Das war gar nicht Daphne, sondern eben, wie gesagt, Diana. Also es gibt noch viele andere Figuren in dieser Oper. Johann Joseph Fuchs, Hofkapellmeister im Wien zu Beginn des 18. Jahrhunderts, ein Mann, der eben aus Graz kommt. Nach ihm ist auch das Konservatorium dort benannt. Und heute Abend also hat Styri Arte dieses Festival für alte Musik, diese Oper ausgegraben. Für uns war in dieser Inszenierung von Wolfgang Atzenhofer Bernhard Doppler. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was ist das für eine Oper?
Naja, das ist eine Oper schon anders, als wir die Oper gewohnt sind. Nicht eine Oper für zahlendes Publikum, sondern eine Oper für eine Geburtstagsfeier, von Karl VI. Johann Joseph Fuchs war Hofkapellmeister und er hat eine Oper geschrieben, die auch sehr gut zu diesem Geburtstag passt, Apollo und Daphne. Der Stoff ist übrigens sehr häufig von Barockkomponisten vertont worden, ist eine Oper, wo Apoll von Amors Pfeil getroffen wird, sich in die Nymphe Daphne verliebt, gar nicht mehr zu Zeus zurück will. Aber Daphne ist gleichzeitig von einem Abneigungspfeil getroffen und da wird nichts draus aus dieser Geschichte und Diana verwandelt sich in einen Lorbeerbaum. Das ist eigentlich eine Oper für Höflinge.
Weil Sie gesagt haben, Daphne verwandelt sich in einen Lorbeerbaum. Ne?
Daphne. Diana ist die Göttin, die wir vorhin gehört haben. Ja,
die versteckt sich vor Apollo da, ne? Offenbar vor dem Liebes.
Die versteckt sich und wird selbst zu einem Lorbeerbaum.
Wie wird das gezeigt?
Ja, und das ist eigentlich, vielleicht noch zu dem Stoff, das ist eigentlich eine Oper für Höflinge, die bei dieser Geburtstagsfeier dabei gewesen sind und dann auch in dieser Oper Karl VI. Ehren. Zum Geburtstag. Er tritt auch richtig auf. Diese Oper muss man sich auch so vorstellen, dass der Kaiser selbst dirigiert hat oder gesungen oder auch manchmal komponiert hat. Also eine sehr interne Geschichte ist die ganze Sache. Und in Graz werden diese Opern nun neu dargeboten und zwar nicht als traditionelle Opernaufführung in einem Opernhaus, sondern sie werden dargeboten als eine Aufführung, die als Opernfest deklariert wird und zwar in der Helmut-List-Halle. Und diese Aufführungen sind schon sehr anders als die Aufführungen. Sie sind zum Beispiel von einer Videoinstallation begleitet.
Was macht den festlichen Charakter aus, weil Sie sagen Opernfest?
Das war zuerst bei der ersten Aufführungsserie. Es werden ja insgesamt 6 Fuchsopern bis 2023 ausgegraben, der Fall. Da gab es auch kulinarische Genüsse, da gab es Volksmusik, denn Fuchs kommt ja vom Land und das merkt man auch in dieser Musik. Da war es eben nicht nur Oper. Bei diesem Mal ist es eine viel zu lange Oper, um dieses Drumherum auch noch durchzuführen. Also das ist schon nicht mehr so festlich und auch die Inszenierung von Atzenhofer, die sich eigentlich auf Videoinstallationen, moderne, surreale Videoinstallationen beschränkt. Es sieht manchmal aus wie bei einem Recyclinghof an einer Küste mit alten Tempeln. Auch die Kostüme sind so, die machen keinen festlichen Charakter mehr. Und auch dieser Charakter, das ist eigentlich fast eine Privatveranstaltung ist eine Hofaufstellung gewissermaßen. Das wird hier nicht so deutlich. Aber musikalisch ist es unglaublich schön und interessant. Also Fuchs ist ein Komponist, ein Barockkomponist, der aber doch auch manchmal schon die Vorklassik ahnen lässt und der sehr berührende, meistens Tanzmusik, aber auch berührende Arien in seiner Oper enthalten hat. Also zum Beispiel, bevor er sich dann Daphne in den Lorbeerbaum verwandelt, gibt es eine sehr traurige Arie von ihr, die wirklich zu Herzen geht in der Barockmusik. Ansonsten ist es aber doch eine sehr temperamentvolle Musik, die hier das Barockorchester Zefiro unter Alfredo Bernardini zur Geltung gebracht hat.
Ist doch aber auch schön zu sehen, dass sich ein Festival da offenbar auch um Ausgrabungen bemüht, wie in diesem Fall von Fuchs, Daphne in Lauro. Was macht eigentlich dieses Festival, was ja auf Nikolaus Harnoncourt zurückgeht, Styri Arte aus? Wo steht es heute?
Naja, es will die Tradition von Nicolas Hanoncourt, auf den war das vollkommen ausgerichtet, dieses Festival weiterführen. Und diese Edition von Fuchs und gleichzeitig diese 6 Opernfestivals stehen ja auch in einer solchen Tradition. Man will die alte Aufführungsgeschichte wieder beleben, wieder rekonstruieren, und die Fuchs-Werke selbst werden erst jetzt ediert. Gleichzeitig ist aber auch der Anspruch, das hat der Intendant Martin Huber gesagt, er glaubt, Fuchs, wenn er so konzentriert da geboten wird, Fuchs ist durchaus ein Komponist, der es vielleicht in einigen Jahren, wenn dieses Fuchs-Festival dann sich durchgesetzt hat, an gleiche Stelle wie Vivaldi und Händel gereiht wird. Und die Oper selbst hat mir heute auch tatsächlich großen Eindruck musikalisch gemacht.
Worauf dürfen wir uns noch freuen? Bis Ende Juli geht ja dieses Festival. Noch weitere interessante Ausgrabungen oder was Außergewöhnliches?
Ja, es nicht bei Fuchs wie im letzten Jahr, sondern bei anderen Aufführungen gibt es dann durchaus Festlichkeiten, beispielsweise im Schloss Eckenberg, Picknickkonzerte. Oder es gibt Mariengesänge oder Kompositionen, die gleichzeitig dann von der Wallfahrtskirche hinaus auf die Wiese getragen werden. Also es ist auch ein Festival, das nicht nur alte Musik fördert, sondern nicht nur alte Musik fördert, sondern auch hinausgeht in das breite Publikum.
Bernhard Doppler heute Abend also in Graz bei Styriarte bei diesem Festival. Ja, wir haben es gehört, nicht nur für alte Musik, aber in diesem Fall schon, denn eine sehr seltene Barockoper von Johann Joseph Fuchs wurde heute Abend gezeigt, dem geborenen Grazer Hofkapellmeister in Wien. Daphne in Laudo, inszeniert von Wolfgang Atzenhofer, und das Festival ist noch bis zum 21. Juli zu erleben. Und wir schauen schon mal in die gedruckten Feuilletons von morgen, also vom Samstag. Ulrike Timm tut das.
Die Feuilletons geben sich auf, nun ja, etwas eigentümliche Weise sinnlich. Ich musste wohl dann mal kurz auf den Tisch scheißen, steht in der Taz über einem Gespräch mit der Komikerin Caroline Kebekus, die ihre gelegentlich etwas deutliche bzw. vulgäre Sprache so rechtfertigt. Ich habe das Gefühl, dass mich die Leute deswegen ernst nehmen. Ich wusste ziemlich früh, dass ich für reguläre Arbeit nicht tauge. Das ist nicht der Grund fürs kurz mal auf den Tisch scheißen, das steht in der Welt und ist ein Satz der derzeit sehr angesagten Schriftstellerin Rachel Kushner. Deren neuester Roman »Ich bin ein Schicksal« sorgt gerade für viel Wirbel. Mit der Welt spricht Kushner nicht nur über dieses Buch, sondern auch über Bohemians, Dostojewski und die Unordnung der Existenz. Also einmal rundum. Eine kluge, ungewöhnliche Frau, die sich grundsätzlichen Fragen stellt, bei allzu grundsätzlichen jedoch mit bestimmter Fröhlichkeit abwinkt. Kostprobe, was die Erlösung betrifft, so fragen Sie mich das in 5 oder 10 Jahren nochmal. Vielleicht sind wir dann schon weg oder doch fast weg. Wir sind untröstlich, so besingt die Süddeutsche Zeitung die Melancholie, die einzig angemessene Reaktion auf die drohende Klimakatastrophe. Das meint jedenfalls der Autor Philipp Bovermann und beschwört ganzseitig und wortgewaltig die Hochzeiten der Melancholie als Geisteshaltung in Romantik und Barock, um dann doch in die Schlussvolte zu preschen und in unserer Zeit zu landen. Frühere Generationen gingen auf die Straße, weil sie an eine bessere Welt glaubten. Die heutigen Klimaaktivisten tun das, weil ihr Glaube an die Zukunft schwindet. Darin liegt ein vorpolitisches Element. Der Wunsch, die Welt anzuhalten, anstatt darüber zu diskutieren, ob wir im 5., im 4. oder vielleicht, wenn wir den Gürtel besonders eng schnallen, nur im 3. Gang weiter auf den Abgrund zu rasen werden. Eine melancholische Hoffnung auf Erkenntnis, die Übersee-Avocado im Supermarkt verwandelt sich in ein Zeichen des Unheils, denn vermutlich war dort, wo sie gewachsen ist, einmal Regenwald. So verliert sie ihren Glanz, ihren Instagram-Waren-Fetisch. Es vergeht einem möglicherweise der Appetit. Das Hoch auf die Melancholie steht in der Süddeutschen. Auch die Neue Zürcher Zeitung wendet sich an unsere Sinne und spürt unter der Überschrift »Riechen, soweit das Auge reicht« der olfaktorischen Spur in unseren Städten nach. Diese einzufangen, hat allerdings seine Tücken. Es gibt kaum etwas, das die Erinnerungen in einem solchen Maß hervorruft wie ein Geruch. Und es gibt wenig, das sich außerhalb der Parfumflakons so schwer einfangen lässt. Bildschirme auf jeder Hauswand und in jeder Hosentasche, Kopfhörer sind auch greifbar, audiovisuell ist alles unter Kontrolle. Olfaktorisch aber geht die Entwicklung nur wenig über Räucherstäbchen hinaus. Eine norwegische Künstlerin will das ändern und hat bis heute 52 Profile internationaler Metropolen als Geruchslandschaft entwickelt. Allein 22 Geruchsmuster zur molekularen Kommunikation will sie in einer Straße im Berliner Wedding dingfest und ins Reagenzglas gepackt haben. Bei den anschließenden Duftshows herrschte allerdings manchmal ziemlich dicke Luft. Viele Sinne sind angesprochen, aber der Abgang ist etwas hart. Zum Schluss noch was Handfestes. Gratulieren wir dem letzten echten Filmstar Meryl Streep nämlich zum 70. Geburtstag. Jede ihrer Rollen ist ein Meisterwerk, weil sich Pathos und Distanz darin die Waage halten, schwärmt die Frankfurter Allgemeine. Kann man sich das Kino ohne Meryl Streep überhaupt vorstellen? Das hält der Tagesspiegel für eine eher rhetorische Frage. Der Präsident mag sie für eine der meist überschätzten Schauspielerinnen in Hollywood halten, aber man wird sich an Meryl Streep noch erinnern, wenn Donald Trump längst wieder vergessen ist. Doch hoppla, bitte keinen Nachrufton, sie feiert doch Geburtstag und dreht hoffentlich noch einige Filme.
Ulrike Timm mit den Feuilletons vom Samstag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.